Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Zwei Mädchen finden zwei Äpfel, einen großen und einen kleinen. Mädchen A zu Mädchen B: Nimm dir einen. B nimmt den größeren, A ist verstimmt. Das war unfair. Mädchen B: Weshalb? Welchen hättest du denn genommen? A: Na, den kleineren. Mädchen B: Dann sei doch zufrieden, genau den hast du ja. Der indische Ökonom und Sozialphilosoph Amartya Sen ruft diese Geschichte in seinem Essay Rationale Dummköpfe auf, indem er 1977 die gängigen Verhaltensannahmen der Wirtschaftswissenschaften kritisierte. Die Verstimmung des Mädchens, so sein Argument, zeige an, dass dessen hypothetische Wahl nicht auf einem Hang zu kleinen Äpfeln oder auf Sympathie mit dem Gegenüber beruhe, sondern einem Gefühl dafür, was sich gehört. Mit dieser anschaulichen Geschichte beginnt die Frankfurter Allgemeine Zeitung ihre Würdigung des Denkens von Amartya Sen, neuer Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels. Jürgen Kaube freut diese Wahl. Amartya Sens Beiträge zur Theorie und Empirie der Armut, der ökonomischen Entwicklung und einem an konkreten Fragen orientierten Konzept der Gerechtigkeit ließen sich gut mit dem Begriff des Friedens verbinden. Der indische Wissenschaftler Sen arbeitet an der Entwicklung einer moralisch fundierten Wirtschaftswissenschaft, schreibt die Süddeutsche Zeitung, und Thomas Steinfeld betont, wie eng das Denken von Amartya Sen dabei an Empirie, Statistik und Exaktheit gekoppelt sei. Deshalb beschränke sich seine Wirkung nicht auf moralphilosophische Appelle, etwa wenn er argumentiert, dass die Menschen in der dritten Welt nicht einfach an Hunger sterben, sondern daran, dass sie die Nahrungsmittel nicht bezahlen könnten. Und die FAZ betont, dass das Werk des hochrenommierten Wissenschaftlers mehr dazu einlade, sich konkret mit dem Begriff des Friedens zu verknüpfen, als das bei vielen Literaten, Künstlern oder Kulturhistorikern der Fall sei, weil Amartya Sen eben diese sehr konkrete, praktische Basis habe. Hypnotisch findet der Schauspieler, Fotograf und Schriftsteller Hans Zischler eine Ausstellung des Dresdner Kupferstichkabinetts, das seinen 300. Geburtstag mit einer faszinierenden Schau seiner Meisterwerke von Rembrandt bis zur DDR-Moderne begeht. Im Schnelldurchlauf, der Besucher sei gewarnt, wird man nicht viel von dieser Ausstellung mitbekommen, warnt Zischler in der Zeit und bleibt dann auch in seiner Rezension ein bisschen sehr ausführlich vor seinen Lieblingsbildern stehen. Trotzdem bekommt man spontan Lust, nach Dresden zu fahren und sich diese Schätze anzugucken. Thomas Thiel hat in der Frankfurter Allgemeinen an der Wuppertaler Ausstellung zum 200. Geburtstag Friedrich Engels zwar durchaus auch etwas auszusetzen, freut sich aber, dass es sie überhaupt gibt. Die Festivitäten zum Engels-Jubiläum seien schwer überschaubar, gemessen am Karl-Marx-Rummel vor 2 Jahren. Dabei habe Engels die Aufmerksamkeit ebenso verdient, meint Thiel und schreibt so aufschlussreich wie lesenswert in der FAZ über die Fähigkeiten und Widersprüche des so oft im Schatten stehenden Theoretikers. Kostprobe: Marx bohrte vielleicht die dickeren Bretter, die leichtere Feder hatte Engels. Er war ein Genie der Nebentätigkeit. Parallel zur Kaufmannslehre in Bremen reüssierte er als Journalist auf gehobenem Niveau. In seiner Heimatstadt Wuppertal widmet man sich Friedrich Engels in der Kunsthalle Barmen noch bis Ende September. Noch kurz ein Blick in die Taz und zur Corona-App. Deren Erfolg entscheide sich weniger an ihrer Bedienbarkeit oder ihrem Akkuverbrauch als daran, was nach einer tatsächlichen Quarantänemeldung von Amts wegen passiere, meint Svenja Bergt und ist wenig optimistisch. Spätestens wer zum 3. Mal in der Warteschleife landet, wird darüber nachdenken, ob der Löschen-Button nicht doch eine sinnvolle Option wäre.